ARD Sounds.
Was ist los mit Friedrich Merz? Es war kein einfacher Sommer für den Bundeskanzler und CDU-Chef. Es gab einen ziemlich rumpligen Umbau seiner Bundesregierung. Die Debatte um seinen Urlaub gab es. Dann waren da noch die Diskussionen um die Rentenreform. Und dann auch noch der Anschlagsversuch auf den Leipziger Flughafen. Alles nicht schön für den Bundeskanzler. Und als wäre das nicht genug, seine Umfragewerte, die sind auch im Keller. Am Sonntagabend saß Friedrich Merz dann im ARD-Sommerinterview bei Markus Preis. Und ich habe viele Fragen dazu. Deswegen ist es schön, dass Markus bei uns ist. Hallo Markus.
Hallo Lena.
Und Kerstin Palzer ist auch da. Du hast das Interview mit vorbereitet. Hallo Kerstin. Ja, und damit willkommen zum Berlin-Code, eurem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio, zu hören bei ARD Sounds. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Man kann es jetzt nicht glauben, aber man kann uns auch sehen. Zu sehen unter anderem auf Phoenix, auf YouTube. Und wenn ihr das alles schön findet, wenn ihr uns auch gut aussehen findet, dann sagt uns das gerne, wie ihr das Interview mit Friedrich Merz fandet. Schreibt uns das auch gerne rein. Und jetzt geht's los. Und ja, ich bin übrigens aus der Sommerpause zurück, wie man vielleicht auch merkt. Markus, ich hatte das Gefühl, als ich das Interview gesehen habe, dass Friedrich Merz ziemlich zurückhaltend war. War das eine Strategie, um ja nichts Falsches zu sagen, oder wie hast du ihn erlebt?
Ja, nichts Falsches zu sagen, aber es bleibt ihm auch gerade nichts anderes übrig. Also ich glaube, wenn man Friedrich Merz ein bisschen ärgern will, muss man sagen, er fühlt sich gerade alternativlos. Das ist ja das, was Angela Merkel auch häufig zur Politik gesagt hat. Für ihn gibt es nur eins, er ist sozusagen ganz tief unten im Loch und die einzige Strategie, die er hat, ist zu sagen, das ist aber trotzdem der richtige Weg und den müssen wir jetzt einfach gehen und dann geht es irgendwann nach oben. Er hatte eine Schildkröte ja quasi auf der Krawatte. Ich habe das als Symbol gedeutet, Geduld, Langlebigkeit und in 170 Jahren sind wir am Ziel.
Ja, ich habe gedacht, das ist vielleicht das Reformtempo, mit dem er jetzt nach vorne gehen will.
Ich aber finde auch, es klingt jetzt auch nicht gerade wahnsinnig dynamisch. Ne? Das ist nicht so die Assoziation, die man mit einer Schildkröte hat.
Aber Kerstin, du hast das Interview mit vorbereitet. Wenn man weiß, der Kanzler kommt, wie lange im Vorlauf bereitet man so ein Interview vor? Was ist da wichtig zu beachten und gibt es da Abstimmungen?
Also abstimmen mit dem Kanzler? Nein. Das ist vielleicht das Allerwichtigste. Also wir stellen unsere Fragen da niemandem vorher vor oder fragen, ist Ihnen das genehm, Herr Merz? Sowas gibt es tatsächlich überhaupt nicht. Aber wir haben seit Montag so richtig zusammengesessen. Markus und ich waren dann auch noch in Neu-Hardenberg zusammen, wo ja die Klausurtagung war, wo wir den Kanzler auch nochmal beobachtet haben, so mit seinem neuen Team, was er sich im Sommer zusammengebastelt hat. Und dann entsteht sowas, das muss man sich vielleicht so vorstellen, das ist so ein Batzen Ton, so ein Interview. Und dann kommt immer mal ein bisschen was dazu und dann wird ein bisschen moduliert. Und zwar aber klar, wir wollten einen roten Faden haben und das war schon diese Frage, die Markus ja dann auch gestellt hat, was ist die Vision? Wo will dieser Kanzler mit Deutschland hin? Wo soll Deutschland in 5 Jahren sein, wenn es nach ihm geht? Und dann hatten wir uns eben so Themenkomplexe überlegt, wie zum Beispiel die Verteidigungsausgaben oder eben auch die Energiepreise und dann natürlich der Blick auf Sachsen-Anhalt. Das war uns ganz wichtig. Ja, und das baut man sich dann so ein bisschen zusammen. Spielt das dann auch immer so ein bisschen durch? Was könnte ein Kanzler sagen? Und dann passiert.
Es ist erstaunlich manchmal, wie vorhersehbar der Kanzler ist. Also, der ein oder andere hat bei uns mal den Kanzler auch gemacht und vieles von dem war eigentlich auch fast so, wie es im Gespräch dann kam.
Worauf gibt es da bestimmte Beispiele, an die du jetzt denkst? Also wo du dachtest, ah ja,
nee, das aber die, sagen wir mal, wie gewisse Ausweichstrategien laufen, wie gewisse Verweise auf die Vergangenheit laufen. Also das, was auch im Interview passiert ist.
Okay, behalten wir mal die Vision als Cliffhanger, damit wir am Ende da nochmal drauf kommen. Fangen wir mit Sachsen-Anhalt an. Das ist ein Thema, worüber ihr natürlich auch gesprochen habt. Am nächsten Sonntag wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Die CDU steht ganz schön unter Druck, weil nach Umfragen, so wie es jetzt aussieht, ist die AfD weiterhin ganz vorne. Und irgendwie fällt auf, dass sich der Kanzler ja doch zurückhält. Also er hat sich da jetzt nicht oft blicken lassen. Macht er das mit Absicht, weil er eh schlechte Umfragewerte hat? Oder warum hat man den Eindruck, er ist da ziemlich ruhig?
Naja, ich glaube, ist ein Bundeskanzler natürlich auch immer busy. Das ist einfach auch objektiv so, auch verglichen mit anderen Parteivorsitzenden. Aber ganz großer Teil der Wahrheit ist auch, er reißt da nichts. Also er ist eher quasi wahrscheinlich eine Belastung in diesem Wahlkampf. Wir haben ja auch im Sommerinterview auch nochmal Bilder und O-Töne von Wahlkampfständen in Sachsen-Anhalt, in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt. Da gehen sozusagen die Schotten runter, wenn man den Namen Merz nur sagt. Und entsprechend ja, zurückhaltend ist er dann auch quasi bei seinen Auftritten. Und die, die er jetzt macht, am Montag jetzt in Quedlinburg und auch am Donnerstag nochmal, die sind ja fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mhm.
Also das ist schon natürlich auffällig. Ne? Also wir haben mit Leuten so am Wahlkampfstand in Gröningen in Sachsen-Anhalt gesprochen und wenn dann CDU-Leute, also jetzt nicht normale also Wählerinnen und Wähler, sondern seine Leute sagen, oh, das ist ganz schwierig und wenn, also auf den wollen, über den wollen wir eigentlich gar nicht reden hier, sondern wir wollen über die Landesthemen reden und Friedrich Merz sollte am besten gar kein Thema sein, wenn wir hier um Wählerinnen und Wähler werben. Das finde ich schon. Das ist ja auch frustrierend.
Mhm. Er hat ja in dem Interview auch eine ziemlich harte Aussage getroffen. Er hat ja die Menschen in Sachsen-Anhalt, wenn man so will, gewarnt. Hören wir mal rein.
Wenn das so kommt, wie das in den Umfragen möglich erscheint, dann wird dieses Bundesland erhebliche Probleme bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch internationale Investoren mit einem AfD-Ministerpräsidenten zu einem Spatenstich kommen, um neue Werke zu gründen und neue Unternehmen in Sachsen-Anhalt anzusiedeln.
Würdet ihr sagen, das war schlau, dass man sagt, ey, wenn ihr die AfD wählt, dann schadet ihr eurem Land oder kann so eine Warnung auch nach hinten losgehen?
Also mich hat es erinnert an meine Zeit als EU-Korrespondent. Da gab es ja auch immer mal so Wahlen und Referenden in Griechenland, wo man dann quasi von außen den Griechen aber gesagt hat, oh, das ist aber keine gute Idee, wenn ihr das machen würdet. Oder den Italienern, wenn ihr Giorgia Meloni wählt. Die Erfahrung zeigt, dass es immer nach hinten losgegangen. Also das Referendum ging dann doch sozusagen mit gegen den Euro aus und Giorgia Meloni wurde dann trotzdem gewählt. Also ich glaube, das ist schwierig. Umgekehrt, finde ich, steht es auch jedem Politiker zu, klar seine Meinung zu sagen. Und wenn das seine Haltung ist, dann finde ich das auch in einem Wahlkampf, in einem Diskurs, wo man sagt, ich möchte auch deutlich machen, worum es geht, auch okay. Ob es politisch geschickt ist, aber vielleicht hat er auch einfach nichts mehr da zu verlieren.
Ich glaube, es war ungeschickt von ihm, weil ich habe ja selber Jahrzehnte in Sachsen-Anhalt gelebt. Also ich glaube, ich kenne viele Leute da. Und also wenn man den als Bundeskanzler quasi droht, wählt mal lieber nicht die AfD, dann werden die sehr trotzig. Also sie sind sowieso manchmal trotzig und sagen, also die aus Berlin, das hatten wir ganz früher schon mal, zu DDR-Zeiten. Das ist, glaube ich, eher so die Reaktion.
Die haben uns überhaupt nichts zu sagen.
Okay. Und Friedrich Merz, du hast uns auch jetzt nichts zu sagen. Und wir machen das, was wir für richtig halten. Ich hätte eher das Gefühl, dass bei vielen Menschen das eher so eine demokratische Gegenreaktion hervorruft.
Umgekehrt könnte seine sozusagen Analyse auch sein, sozusagen die AfD ist ausmobilisiert. Da schrecke ich keinen mehr ab. Meinem Statement, da bringe ich jetzt keinen mehr zur AfD. Aber die vielleicht noch unentschieden sind, denen gebe ich nochmal einen Gedanken mit, sozusagen, wollt ihr das? Es ist schwierig, wie du es gesagt hast. Ich glaube auch, die Griechen haben auch nach diesen Warnungen erst recht das Gegenteil gemacht. Also das ist schon generell die Gefahr bei so einer Aussage.
Du hast ihn ja auch gefragt, was macht die CDU, wenn die AfD mit einem ziemlich starken Ergebnis dasteht? Was hat er da gesagt? Wie hat er sich da geäußert?
Naja, er hat erstmal gesagt, dass man erstmal das Wahlergebnis natürlich abwarten muss. Ich war überrascht, wie sehr zurückgelehnt er da war, so ungefähr. Also die CDU regiert da und da muss auch erstmal eine Wahl, sozusagen muss auch erstmal wer anders gewählt werden. Also nach meiner Erkenntnis ist es soweit nächsten Sonntag, dann wird wer anders gewählt. Und das zeigen ja alle Umfragen, dass es auch ein starkes Ergebnis gibt. Man muss sehen, wie stark es wird. Also die Umfragen sind da sehr, sehr deutlich. Nach den letzten Zahlen, auch von uns von der ARD, liegt ja die AfD bei 42%, die CDU bei 22%, also ein deutlicher Abstand. Aber auch bei der letzten Wahl in Sachsen-Anhalt gab es dann bei der Wahl selber auch noch mal wirklich einen deutlichen Sprung, damals mit Rainer Haseloff. Und man muss sehen, wie das an der Stelle dann ausgeht.
Kerstin, was glaubst du, wie ist dann der Plan, wenn die AfD tatsächlich als stärkste Partei hervorgeht? Was glaubst du?
Davon geht ja mittlerweile jeder aus. Ne? Also die müssten quasi 20 Prozentpunkte jetzt noch einholen innerhalb dieser Woche. Davon gehen, glaube ich, auch die flammendsten Fans der CDU wirklich nicht mehr aus. Das heißt, man kalkuliert auch in der Parteizentrale der CDU natürlich ein, dass das ein Sieg für die AfD wird. Was man, aber das möchte ich wirklich betonen, wirklich immer nur abseits von irgendwelchen Mikrofonen oder Kameras hört, ist, dass die CDU, sollte die AfD die absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt erringen, aus einem Dilemma rauskäme, nämlich dem Dilemma, dass man eine Regierung mit anderen Parteien im Landtag von Sachsen-Anhalt stellen müsste als CDU. Hätte die AfD die absolute Mehrheit, wäre die CDU quasi, was das angeht, raus. Mhm. Ja? Also das wäre eine Lösung, weil wenn es nicht so wäre, dass die AfD die absolute Mehrheit hat, dann würde man schon sagen, CDU, das ist jetzt eventuell dein Regierungsauftrag, das hatte Markus gestern auch nochmal gefragt, also empfindet die CDU das dann als ihren Regierungsauftrag? Und dann wird es ja ganz, ganz schwierig. Dann müsste nämlich die CDU nicht nur mit der SPD und mit eventuell den Grünen, die eventuell reinkommen, reden. Das Grüne wird schon schwierig. Sondern sie müsste auch mit der Linkspartei reden. Mhm. Und da gibt es den Unvereinbarkeitsbeschluss von 2018. Und Friedrich Merz hat gestern zu Markus nochmal gesagt, das sind Radikale. Also er hat es nochmal ganz massiv, er hat es quasi nochmal gehighlevelt und hat gesagt, nicht nur die AfD sind radikal für mich, sondern die Linke ist auch radikal. Wir haben bei den Linken einen Parteivorsitzenden, Luigi Pantisano, der hat gesagt, jeder in der CDU ist quasi Faschist. Also da guckten wir mal, und die sollen dann gemeinsam eine Koalition oder zumindest eine Tolerierung durch die Linke bilden. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, und es würde die CDU auch echt zerreißen.
Schauen wir, was nächsten Sonntag passiert. Wenn wir schon beim Thema AfD sind, müssen wir auch über Migrationspolitik sprechen. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Und Merz sagt, seine Regierung habe die Migrationswende geschafft und die Zahlen innerhalb eines guten Jahres um mehr als 60% gesenkt. Und gleichzeitig hat er im Interview etwas sehr Bemerkenswertes über frühere Entscheidungen gesagt. Da hören wir mal einmal kurz rein.
Es hat 2017 Entscheidungen gegeben, die aus heutiger Sicht falsch waren. Und die auch 2017 schon falsch waren. Wir müssen das heute korrigieren. Und deswegen sind wir mit einer Last im Augenblick konfrontiert, die wir nur Stück für Stück abtragen können.
Also, wie weit grenzt er sich von der Flüchtlingspolitik von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel ab?
Ja, sehr deutlich, ne? Aber das fand ich jetzt auch nicht besonders überraschend. Ich fand eher überraschend diesen Gedanken offensichtlich bei ihm, dass er quasi sozusagen in eine neue Welt geboren wird, nur weil er jetzt neuer Bundeskanzler geworden ist. Also dass er überhaupt keine Kontinuität sieht. Also das ist ja für jeden auch aus einer anderen Partei einfach klar, dass er mit der Realität arbeiten muss, die er vorfindet. Besonders lustig wird es dann, wenn diese Realität auch noch durch die eigene Partei, wo man jetzt selber der Vorsitzende ist, geschaffen wurde. Also dass er sozusagen da einiges anders gemacht hätte. Das ist klar, dass er das aber jetzt nochmal so offensichtlich beklagt und da fast überrascht drüber wirkt, dass er das jetzt alles ändern muss.
Ja, und das gibt er damit nicht der AfD auch irgendwie ein bisschen recht? So nach dem, in dem Punkt, habt ihr recht? Also kommt das nicht auch so rüber?
Ich glaube, er würde immer vorsichtig sein und sagen, ich habe andere Methoden. Ich habe auch eine andere Denke und ein anderes Menschenbild als die AfD. Aber im Grundproblem sozusagen, wir wollen die Zahl der Asylbewerber runterbringen und dieses Problem stärker angehen, ist er, glaube ich, auch eher auf der Linie, ohne dass er das jetzt direkt mit der Partei verbinden würde.
Oder will er der AfD dieses Thema wegnehmen? Ist das vielleicht auch?
Ja, ich glaube, also auch Friedrich Merz sollte klar sein, dass das in den letzten Jahren nicht besonders gut gelungen ist, der AfD dieses Thema wegzunehmen. Worauf er ja auch immer wieder, der Kanzler, aber auch andere in der CDU immer wieder pochen, ist, dass sie sagen, hey, jetzt haben wir das mit der Problematik der hohen Asylbewerber in den Griff bekommen. Und jetzt redet keiner mehr drüber. Ne? Also nach dem Motto, wir haben da einen Haken, wir als CDU haben da einen Haken hintergemacht, die Zahlen gehen massiv runter. Und jetzt wird es aber, wir kriegen quasi das Lob dafür gar nicht. Ich habe immer das Gefühl, dafür will er auch gelobt werden. Und das machen wir in den Medien nicht, das machen wir auch, glaube ich, in unserer Gesellschaft so nicht. Und das scheint ihn echt zu bewegen.
Also ich glaube, es ist einfach so eine Schutzbehauptung für die Tatsache, dass aus Sicht vieler Bürger momentan vieles noch nicht gut läuft. Mhm. Und er sagt ja, es gibt doch jetzt wieder bessere Zahlen.
Das
und bei der
doch.
Migration haben wir das und bei der Wirtschaft haben wir jetzt auch plus 0,3% schon mal gehabt. Aber irgendwie zündet es nicht und dann kommt halt, ja, und dann war ja auch noch die Vergangenheit. Aber wie gesagt, das überrascht mich schon für einen Kanzler, der natürlich mit der Vergangenheit und der Vorgeschichte umgehen muss. Wie gesagt, nochmal vor allen Dingen, wenn die eigene Partei ewig regiert.
Er gibt also ja dann auch noch bei der Sache Atomkraft, darüber hatte Markus auch nochmal mit ihm gesprochen, also über Energie hat er gesprochen und Merz erzählt dann von der Atomkraft, das hätte er ja nicht so gemacht, mhm. Das hätte er nie so entschieden, dass man aus der Atomkraft aussteigt, wenn man noch nichts anderes im Petto hat und das ist ja eindeutig auch eine Watschen-Ohrfeige gegen Angela Merkel.
Ich kann ja nichts dafür, ne? So ein bisschen so. Ein anderes Thema, komplett anders, was aber auch wichtig war in eurem Interview, Anfang August, ich habe es eingangs erwähnt, wurde ja am Leipziger Flughafen eine mit Sprengstoff beladene Drohne gefunden. Und noch hat die Bundesregierung nicht gesagt, wen sie als mutmaßlichen Drahtzieher dahinter sieht. Es deutet einiges auf Russland hin. Und im Interview hat Merz aber ziemlich deutlich gesagt, da kommt bald was.
Warten wir mal ab, was angemessen reagieren heißt. Wir sind dabei, die Ermittlungen abzuschließen. Wir haben eine weitgehende Einigung in der Bundesregierung, wie wir reagieren. Und das werden wir in den nächsten Tagen auch klar zum Ausdruck bringen. Es wird nicht mehr lange dauern.
Nimm uns mal mit, Markus. Was meint er damit und warum reagiert er so, wie er reagiert hat?
Na, ich glaube, das ist schon sozusagen oberste Staatsaffäre. Also das ist das zu machen, diesen Schritt zu gehen, wenn es sich wirklich um Russland dann handelt, dann sind wir sozusagen auf dem obersten diplomatischen Parkett, dann sind wir bei den schwierigsten Fragen, die ein Kanzler behandeln kann, nämlich da, wo es letztlich um Krieg und Frieden oder zumindest die diplomatischen Beziehungen zu einem ganz wichtigen Akteur in unserer Region hier in Europa geht. Deswegen ist man da auch unglaublich vorsichtig und muss es halt abstimmen. Und wir wissen jetzt noch nicht, was sozusagen das Ergebnis sein wird, aber die Bundesregierung, weiß ich, die macht sich halt auch Gedanken darüber, wer kommuniziert da, machen das Minister, macht das Innenminister Dobrindt, der Außenminister, macht es der Bundeskanzler selber, braucht man vielleicht sozusagen noch eine weitere, zumindest diplomatische Eskalationsstufe, falls auch noch mal weitere Vorfälle sind, wo vielleicht auch noch Menschen zu Schaden kommen oder getötet werden, hat er ja gesagt, die Angreifer würden sowas mittlerweile auch in Kauf nehmen. Also man stuft da sehr genau ab, wie man reagieren wird, weil es einfach um sehr, sehr viel geht. Also Russland zu sagen, ihr führt Sprengstoffanschläge auf deutschem Boden durch, das ist natürlich dann wirklich eine wirkliche Eskalation.
Und ist das auch der Grund, warum die Bundesregierung sich so lange Zeit lässt, um darauf zu reagieren?
Ich finde, das ist schon richtig, dass bei einer solchen Sache, die tatsächlich die diplomatischen Beziehungen zwischen zwei Staaten, Russland und Deutschland, so massiv tangieren würde, dass man da echt genau dann auch schaut, finden wir wirklich den Verursacher? Also es wäre ja völlig fahrlässig, da eben nicht ordentlich zu ermitteln. Das finde ich schon richtig und das fand ich auch gut, dass Dobrindt da am Anfang ja gesagt hat, wir gucken jetzt erstmal, wir ermitteln jetzt erstmal. Mhm. Jetzt scheint es Ergebnisse zu geben, zumindest hören wir das so. Und dann muss man aber trotzdem ja noch im Hinterkopf haben, wie sollte Deutschland, Merz hat ja gestern gesagt, im Zusammenspiel mit den europäischen Partnern, wie sollte Deutschland darauf reagieren? Also man muss ja auch aufpassen, dass selbst wenn man darauf reagiert, man es selber nicht eskaliert. Mhm. Das finde ich schon auch noch eine Gefahr und ich glaube, das spüren auch viele Leute. Denn diese Angst von Menschen, dass Deutschland Kriegsteil wird, Kriegspartner wird in dem Konflikt, in dem Krieg zwischen dem von Russland begonnenen Krieg gegen die Ukraine. Das ist, glaube ich, schon auch für die Bevölkerung ein wichtiges Thema, gerade auch jetzt vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt.
Also wie heikel das ist, ich bringe mal noch einen anderen Gedanken, der da auch mitgedacht wird oder überlegt wird oder abgewogen wird bei den ganzen Fragen, wie reagiert man jetzt, ist zum Beispiel, wenn man da jetzt hinguckt, dann sieht man ja, dass da Sprengstoff war und ukrainische Transportmaschinen. Mhm. Also da wollte jemand diese Maschinen in die Luft sprengen. Mhm. Jetzt würde man aber sagen, Mensch, wenn jemand sich solchen Sprengstoff besorgen kann, der wird vielleicht auch in der Lage sein, dass der dann auch explodiert und nicht einfach nur am Boden liegt. Mhm. Oder sind das dann so Profis bei der Beschaffung und so Amateure bei der Ausführung? Also war das Ziel vielleicht ein ganz anderes, nämlich eine scharfe Reaktion vor allen Dingen zu provozieren, was auch im Landtagswahlkampf zum Beispiel, in aller Vorsicht, ich habe auch keinerlei Hinweise jetzt da drauf, aber das sind Dinge, die abgewogen werden, genau jetzt. Also was war eigentlich das Motiv, was lernen wir aus dem, was wir da sehen, und deswegen ist man halt so vorsichtig und überlegt genau, wann sagt man es, wie sagt man es, wie reagiert man, wer sagt das dann. Das ist oberste Ebene von Staatsaffären.
Und das wäre ja auch gefährlich, also wenn man jetzt zum Beispiel den deutschen Botschafter also den russischen Botschafter hier in Deutschland ausweisen würde als Deutschland, was hätte das denn wiederum für Folgen? Ne? Dann würde Russland wieder das Gleiche machen, die ganze Diplomatie würde noch schwieriger werden. Also es ist wirklich glattes Parkett jetzt gerade.
Damit sind wir komplett im Themenkomplex Verteidigungspolitik. Deutschland gibt ja wahnsinnig viel Geld für diesen Bereich aus. Und an anderer Stelle fragt man sich, wenn wir uns angucken, Elterngeld oder für Frührente ist auch weniger Geld da. Wie passt das zusammen? Und das führt natürlich auch zu Unmut. Und du hast ihn damit konfrontiert. Da hören wir einmal kurz rein.
Herr Bundeskanzler, können Sie den Bürgern solche gigantischen Summen vermitteln, wenn Elterngeld gekürzt wird, wenn Frühverrentung gestrichen werden sollen, wenn die Zuzahlungen für Medikamente steigen?
Wir haben über diese Fragen im Kabinett ja auch lange diskutiert. Und das ist ja keine alleinige Entscheidung von mir, aber ich halte sie für richtig.
Warum hat er das so betont? Das ist keine alleinige Entscheidung von mir. Auch wieder so Schutzpanzer, ich bin nicht
ein bisschen,
für seine Umfragewerte.
So habe ich es verstanden. Ich meine, es ist schön, dass nicht nur er das entschieden hat, aber er ist trotzdem der Bundeskanzler. Genau. Und das ist ja auch ein Punkt, den man häufig merkt. Er vertritt die Punkte dann nicht so wirklich hart. Also ich meine, es geht um 83 Milliarden Euro dieses Jahr und nächstes Jahr um 109. Da möchte ich doch keinen hören, der die ganze Zeit sagt, ja, eigentlich finde ich es auch nicht so gut. Dafür ist es, finde ich, ein bisschen zu teuer. Du hast vorhin gefragt, warum wir das ausgewählt haben. Dieses Thema ist aus meiner Sicht eins, was wirklich sehr, sehr viele Menschen in Deutschland beschäftigt, auch spaltet, wo man sich fragt, diese ganzen schwierigen Reformen und dann im Prinzip unbegrenzte Ausgaben dafür. Also das fanden wir auch wirklich aus der Blickwinkel, wie gucken wir jetzt mal der Regierung da auf die Finger. Ganz wichtig, dieses Thema eben auch mal da zu bearbeiten und auch auf so einer Bühne, wo das auch wirklich viele nochmal mitbekommen.
Zumal wir ja auch Hinweise haben, dass in der Rüstungsindustrie, Markus nannte es im Interview, Champagnerlaune besteht. Also, dass man irgendwie auch das Gefühl hat, hey, die Rüstungsunternehmen können momentan jede Fantasiesumme nennen und es wird halt einfach jeder Preis bezahlt. Und gleichzeitig dann erleben Menschen aber, dass ihre Schulen in den Orten so aussehen, wie sie aussehen, nämlich schlecht. Und das ist einfach dieses Ungleichgewicht, glaube ich, dass man das Gefühl hat, da wird quasi wie mit einem Füllhorn Geld ausgekippt, damit unsere Armee moderner wieder wird. Und ich glaube, es ist einigermaßen Common Sense, das muss die Bundeswehr, die ist vernachlässigt worden. Also wir müssen da wieder auf ein neues Level kommen. Aber geben wir eventuell da mit einem Füllhorn Geld aus, was uns dann an vielen anderen Orten, Stichwort Schulen beispielsweise, Pflegeheime und so weiter,
das
fehlt.
Eine meiner Lieblingsfragen haben wir leider gestern nicht gestellt. Ließ es sich im Wehretat gerade mehr Geld sparen als bei der Gesundheitsreform?
Ja, es geht ja allgemein in diese Frage. Ne? Also er gibt diese Milliarden für die Rüstung aus. Dann haben wir die Menschen, die sich am Ende des Monats fragen, wie geht's weiter? Du hast es vorhin angesprochen, die hohen Energiepreise. Nicht nur schwierig für den einzelnen Privathaushalt, sondern auch für die Wirtschaft. Ja. Also ist er in der Lage, dieses Ungleichgewicht den Menschen zu vermitteln, es muss jetzt so sein? Und ist das der richtige Plan, auch seiner? Ich habe immer das Gefühl, es schwankt selber.
Also ich glaube schon, dass sehr viele Menschen Friedrich Merz als Person und als Bundeskanzler nicht abnehmen, dass er genau dieses Gefühl hat. Also kann er sich in die alleinerziehende Mutter in Leipzig reindenken? Ist das wirklich das, was ihn auch in seinem Leben geprägt hat? Kennt er solche Menschen überhaupt näher? Und das bezweifeln viele. Und deswegen, glaube ich, nehmen ihm viele das auch nicht ab, dass er das tatsächlich miteinander abwägt.
Kommen wir zu der Frage, und da ist Merz auch auffällig unkonkret geblieben, soll Deutschland nach Frank-Walter Steinmeier erstmals eine Bundespräsidentin bekommen?
Wahr ist trotzdem, dass wir ein Staatsoberhaupt brauchen, das die Gesellschaft zusammenhält und auch eine hohe Integrationskraft in unser Land hinein hat. Und da ist die Frage nach dem Geschlecht weniger wichtig als die Persönlichkeit des nächsten Staatsoberhauptes, und die Anforderungen sind hoch.
Übersetzt das doch mal einmal bitte, Markus. Will er jetzt eine Frau als Bundespräsidentin? Also wird es eine Frau oder wird es keine?
Also ich habe eher den Eindruck, er möchte eigentlich eine Frau. Er hat es aber jetzt in einer Form wieder gesagt, wo heute, wenn ich sozusagen die Nachberichterstattung auch bei den Kollegen und so sehe, viele das dann so verstanden haben, nee, ich soll keine Frau werden. Also eine gelungene Kommunikation war es nicht. Im Prinzip gibt es ja sehr, sehr viele Stimmen, die sagen, es ist jetzt wirklich auch mal an der Zeit, dass es eine Frau wird. Und es gibt auch genug, die die Gesellschaft zusammenhalten können, die die juristischen Qualifikationen haben, alles, was er da aufgezählt hat. Er hat es aber, finde ich, ein bisschen verstolpert. Also er hat nicht quasi klar gesagt, ja, es wird jetzt eine, sondern er hat wieder sehr wichtig gesagt, dass es auch noch andere Dinge gibt und nicht nur das
Geschäft. Ja, aber zumal er ja eigentlich auch vorher mal gesagt hat, er hat auch qualifizierte Kandidatinnen in seiner Partei. Und dann war es wieder so eine 1A-Politiker-Antwort, ne?
Genau, also man hörte tatsächlich aber schon im Vorfeld, also als es einen gewissen Jens Spahn noch als Fraktionschef gab, da hörte man tatsächlich auch aus solchen Kreisen dann immer mal, nee, es kommt vor allem um die, kommt darauf an, dass man zum Beispiel einen Juristen hat, weil das ja alles jetzt auch schwieriger wird mit den Konstellationen. Und Ilse Aigner wäre jetzt nun wirklich nicht Juristin, aber ich finde es auch wirklich krass. Es wäre für ihn die Chance gewesen, als wir ihn das gestern gefragt haben, dass er sich klar positioniert, wie es übrigens Markus Söder vor 4 Wochen auf genau diesem Stuhl, auf dem Merz gestern saß, ja gemacht hat. Der hat sich ja für Ilse Aigner ausgesprochen und es war eine klare Positionierung und es wäre für Merz ein leichtes gewesen, da dann jetzt quasi den Deckel drauf zu machen. Hat er aber nicht gemacht und ich als jemand, der auch wirklich findet, ich als Frau finde auch, es wäre wirklich an der Zeit für eine Bundespräsidentin, war da einigermaßen verblüfft und vielleicht auch ein bisschen enttäuscht.
Würdet ihr sagen, das könnte auch wieder ein Thema, also wir haben ja noch einen Koalitionspartner, die SPD, wie sieht die das? Findet die auch, es braucht eine Frau? Oder könnte,
genau,
das,
ganz klar.
Könnte das sozusagen vielleicht auch wieder zum neuen Konflikt führen zwischen den
also
beiden?
Ich glaube eigentlich, also die SPD spricht sich ganz klar für eine Frau aus, die Grünen übrigens auch.
Markus Söder auch, also eigentlich, was soll das jetzt noch?
Ja, genau, also okay. Keine Ahnung, warum er da gestern dann wieder so pseudodiplomatisch sich ausgedrückt hat.
Zum Schluss, wir haben am Anfang über die Vision gesprochen. Was würdet ihr nach diesem Interview sagen? Was ist die Vision eines Friedrich Merz? Und wie steht er da?
Also, ich gebe ihm recht, die Ausgangslage ist schwierig. Also es ist, er kann nicht zaubern, er übernimmt eine Lage, die er auch von seinen Vorgängern übernehmen musste, weil, wie vorhin schon mal gesagt, das ist halt so. Ich war trotzdem ein bisschen erstaunt, weil wir haben ja versucht, wirklich auch so die zentralen Dinge, die am Standort Deutschland problematisch sind, auch ein bisschen rauszuarbeiten. Zum Beispiel das Thema Energiepreise. Und wenn da der Bundeskanzler im Prinzip nicht mal eine Vorstellung hat, nicht mal ein Ziel hat, wo zum Beispiel die Energiepreise hingehen sollen, obwohl die ganze Zeit, seit Jahren und auch er selber gesagt wird, die sind auf jeden Fall zu hoch. Wie soll dann ein Unternehmen sagen, ich investiere jetzt hier auf 20 Jahre, wenn ich überhaupt nicht weiß, was dann quasi wie meine Energierechnung, und das ist ein Faktor, aussehen wird. Und das fand ich schon fast so ein bisschen wirtschaftspolitischen Offenbarungseid, dass da nicht mal eine Vorstellung war. Und das Gleiche gilt im Prinzip auch bei der Frage, ich habe gefragt, was bisher war die Autoindustrie, klar die dominierende Industrie, was ist die künftig? Da hat er sehr lange gesucht und war dann auch beim Handwerk, hat auch einige, sage ich mal, modern klingende Dinge wie Gesundheitstechnik und KI genannt. Aber sozusagen diese Vorstellung, wie soll das 83 Millionen Leute ernähren? Mhm. Was ist der Plan? Wie spielt das zusammen? Wie hängt das auch mit der, zum Beispiel mit der Energieversorgung zusammen? Fand ich erstaunlich wenig, aber umgekehrt, ich glaube, die Deutschen haben viel in sich, die haben viel auch Unternehmergeist in sich. Deswegen sehe ich es auch nicht zu negativ, aber von ihm war ich da an der Stelle ein bisschen enttäuscht.
Also ich hatte wirklich auch gedacht, da kommt jetzt eine Vision. Das hatte ich wirklich gedacht und war dann eigentlich auch enttäuscht, dass dieser immer noch einigermaßen neue, aber 70-jährige Bundeskanzler mir diese Vision, wo will er Deutschland in 5 Jahren sehen, dass er mir die nicht gegeben hat. Und dafür, dass die Deutschen momentan wirklich mit den ganzen Reformen, er bürdet ihnen ganz schön viel auf. Also da wird es Einschnitte geben, die wir alle persönlich erleben. Und da will ich doch wenigstens wissen, warum akzeptiere ich das alles als Wählerin auch. Und das habe ich gestern leider nicht gehört.
Das ist, oh Gott, ja. Ja, und damit sind wir am Ende unserer Folge.
Das ist ein bisschen wie manchmal auch so ja. In Familien und so, ja. Wo man sagt, du weißt schon, wie er es meint.
Ja, ne? Genau. Ja.
Und er hat sicher auch viele kluge Gedanken, aber wir müssen sie ahnen. Ne?
Also auch, man kann ja auch sagen, ja, wir haben schwierig, aber dann nochmal zu sagen, hey, wir schaffen das, wie auch immer, aber irgendwie so dieses Gefühl von,
wir schaffen das, das würde er nicht niemals sagen. Aber obwohl das das wichtigste, der wichtigste Satz vielleicht wäre gerade.
Ja. Er braucht was anderes und daran wagt er sich auch nicht, wahrscheinlich aus Angst, wieder etwas Falsches zu sagen. Ne? Vielen Dank euch beiden fürs Dekodieren. Das war die Sonderausgabe zum Sommerinterview mit Friedrich Merz. Vielen Dank euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat und wenn euch Berlin-Code gefällt, dann hinterlasst uns gerne Sternchen, kommentiert es. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und natürlich habe ich auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Am 20. Dezember 2024 raste Taleb A. über dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, tötete 6 Menschen und verletzte Hunderte. Anderthalb Jahre später ist der Täter verurteilt. Der Podcast Ungebremst begleitet Sarah und Steven, die den Anschlag selbst erlebt haben. Was hat der Prozess gebracht? Welche Antworten fehlen bis heute? Das alles gibt es in der Bonusfolge des Podcasts Ungebremst, zu hören in der ARD Sounds App, und den Link dazu, den packe ich euch in die Shownotes. Am Freitag sind wir dann wieder ganz normal mit einer regulären Folge Berlin-Code da. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid.